Es geht heute Morgen um die Gnade. Wir sind ja in dieser Predigtreihe über den Epheserbrief, haben schon etwas gehört über die Herrlichkeit, das Thema der Erlösung, und heute geht es um die Gnade. Und die Bibelstelle, die für heute vorgegeben ist, ist Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Ich lese sie mal nach Luther. Haben wir vielleicht auch so noch im Ohr irgendwie. Paulus schreibt da an die Gemeinde und er betont sehr stark dieses Einst und Jetzt. Und er fängt mit dem Einst an und beschreibt das so. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und das nicht. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es geht um die Gnade. Es gibt ein schönes, altes, englisches Wort, das heißt wretch. Was ist denn ein wretch? Wenn man das googelt, dann heißt die Übersetzung ein Schuft, ein Schurke, ein armes Schwein, ein Unglücklicher, eine Jammergestalt. Woher erkennen wir dieses Wort wretch? Genau. Dieses Lied, was vor allen Dingen über die Gnade handelt, Amazing Grace, oh wunderbare Gnade, how sweet that sound, das ist ein wunderbarer Klang. Und ein Freund von mir hat sich den Spaß gemacht und hat mir immer dann vorgesungen, and save the wretch like you. Und ich habe gesagt, nee, Moment, aber like me. Das ist so interessant, dass wir den Wretch, den Schurken, den Halunken, im anderen sehr schnell und sehr gut erkennen. Aber dass ich auch ein Wretch bin, daran erinnert Paulus ganz am Anfang. Und er sagt, auch ihr wart tot. Und ich glaube, Gnade verstehen heißt erstmal verstehen, woher ich denn komme. Und er sagt, ein Wretch like you, du brauchst Gnade. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist der erste Punkt. Es geht um dich. Wir freuen uns an der Urlaubssonne, freuen uns, dass jetzt schönes Wetter ist, können uns aber noch gut an den Juni erinnern, Dunkelheit und Kälte. Wehe dem, der da Urlaub hatte. Ich hatte es nicht. Es war zum Depressivwerden. Dunkelheit ist etwas, was uns depressiv werden lässt. Und Paulus beschreibt so eine Art Dunkelheit, einen Schatten, der über dieser Schöpfung liegt. Dass uns ein dunkler Schatten, ein Zeitgeist umgibt, der ja ein Schatten des Todes und der Sünde bedeckt, diese gute Schöpfung. Es türmen sich immer wieder dunkle Wolken in unserem Leben auf. Es gibt viele Dinge, die uns Angst machen. Viele Menschen erleben jetzt große Ängste in den Umbrüchen der Wirtschaftskrise, in der daraus resultierenden Arbeitslosigkeit, in den Firmenzusammenbrüchen, im weltweiten Terror, persönliche Habgier, Verantwortlosigkeit, sittliche Verwahrlosung. Alle diese Katastrophen sind menschengemacht. Sie resultieren aus einem Lebensstil, wo der Mensch sich niemand mehr verantwortlich weiß. Wo er selber mit seinen Begierden der Maßstab aller Dinge ist. Interessant, das Lied Amazing Grace wurde ja geschrieben von einem Schiffskapitän und die Schiffsladung waren Sklaven. Und er ist in einen großen Sturm gekommen und hat diesen Sturm knapp überlebt und hat danach dieses Lied geschrieben. Aber es hat dann noch einige Zeit gedauert, bis er sich auch gegen die Sklaverei gewandt hat. Es ist erstaunlich, gerade in unserer Gesellschaft, die so frei, so selbstbestimmt, eigentlich so entwickelt erscheint, in unserer Zeit, in unserem Land, werden Bordelle als etwas ganz Normales angesehen, als normale Betriebe. Und gerade da werden mehr Menschen versklavt als je zuvor. Es ist erschreckend, wenn man das liest, dass die Zahlen der Versklavung heute höher sind als je zuvor. Aber ich muss gar nicht so weit gehen. Ich selber stecke damit drin. Versklavung heißt doch, ich gebrauche andere Menschen für meine Zwecke. Ich nutze meine Macht. Und wie leicht passiert mir das auch in meinem ganz persönlichen, alltäglichen Lebensumfeld? Wer ist davon frei? Ich glaube, wir haben gerade in den letzten Gottesdiensten die Herrlichkeit, die Größe Gottes angeschaut. Und im Licht der Größe Gottes in seiner Herrlichkeit, da habe ich einen ganz anderen Blick auf mein Leben. Und da darf ich erkennen, ja, es geht auch um mich. Ich gehöre dazu. Ich brauche Gnade. Und das ist der zweite Punkt. Vom Eins zum Jetzt, Amazing Grace, Gnade für dich. Ich lese es jetzt nochmal nach der Übersetzung, das Buch von Roland. Aber Gott, der überreich ist in seinem Erbarmen, hat uns ganz eng mit dem Messias Jesus verbunden. Das tut er durch seine große Liebe, mit der er uns beschenkt hat. Das hat er getan, als wir genau genommen noch tot waren durch unsere gottwidrigen Taten. Und er hat uns zusammen mit dem Messias wieder zum Leben erweckt. Ja, durch seine unverdiente Gnade seid ihr gerettet. Wenn man diesen Abschnitt bei Paulus liest, dann merkt man das, plötzlich bricht es dann aus ihm heraus. Ja, durch seine unverdiente Gnade seid ihr gerettet. Ich habe mir überlegt, welche Erfahrungen von Gnade haben mich denn so geprägt? Es wäre jetzt interessant, mal mit dem Mikrofon hier rumzugehen und euch zu fragen, wo habt ihr denn mal wirklich Gnade erlebt? Mir ist eine ganz komische, einfache Geschichte eingefallen, hatte ich schon lange vergessen. Ich war noch ziemlich klein, ich weiß leider nicht genau, wie alt ich war, aber ich war mit so einer Clique größeren Jungs unterwegs und die haben beschlossen, wir kaufen uns irgend so ein Spielzeug gemeinsam. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und alle haben ja gesagt, ich auch, gehörte ja zu dieser Clique, aber ich hatte gar kein Taschengeld und ich hatte keine Knete. Und am nächsten Tag wollten die irgendwie Geld von mir sehen. Und ich habe mich dann rumgedrückt und habe überlegt, wo kriege ich jetzt diese, wahrscheinlich war das nicht mehr als ein Euro oder sowas, dann her. Und irgendwie wusste ich, meine Eltern, die haben nicht so viel Geld. Und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen gehabt und ich habe da rumgedrückt. Und dann irgendwann bin ich mal zu meinen Eltern und habe das unter Tränen gebeichtet, dass ich mir irgend so einen Schrott gekauft habe und jetzt auch noch Geld von ihnen will. Meine Mutter war sauer und hat mir gesagt, wie dumm das war. Und ich glaube, gleichzeitig muss sie innerlich total gelacht haben. Und natürlich hat sie mir dann irgendwie die 1,50 Euro gegeben und hat gesagt, ey, überleg dir das und tu das nicht mehr. Hat mich sehr tief geprägt, diese Geschichte, sonst würde ich sie ja gar nicht mehr erinnern. Und ich glaube, seit der Zeit hasse ich auch, dass man Geld für Unnützes ausgibt. Und bin froh, dass ich im CT arbeiten kann, wo man wirklich verantwortlich mit Geld umgeht. Meine Eltern haben mich geliebt. Und das war der einzige Grund, warum sie da an dieser Stelle zu mir gestanden sind. Und ich glaube, solche Erfahrungen haben wir alle schon gemacht, dass wir grundlos angenommen werden. Und genau darauf legt Paulus ja in diesem Abschnitt den größten Wert, dass er sagt, es ist Gnade. Ihr habt das nicht verdient. Er hat das getan, als wir noch Sünder waren. Wir kennen alle diese Geschichte, die Jesus erzählt vom verlorenen Sohn. Und der Vater, der hält Ausschau Tag für Tag nach seinem Sohn, das war auch so ein richtiger Wretch, Der war bei den Schweinen, ein armes Schwein selber, ein Halunke. Aber der Vater hält jeden Tag Ausschau. Und er liebt ihn nicht erst, als er ihn von Weitem kommen sieht und merkt, jetzt kehrt er endlich um, dieser Bursche, sondern er liebt ihn, als er noch weit entfernt ist. Er liebt ihn grundlos. Und voller Barmherzigkeit nimmt er ihn an. Paulus beschreibt das dann in den nachfolgenden Versen, was Gnade genau beinhaltet. Und er sagt, sie kommt von diesem Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Sie entspringt der großen Liebe Gottes. Sie hat darin ihren Kern. Und sie zeigt sich in großer Liebe. Diese Gnade ist ohne Voraussetzung. Als wir noch Sünder waren, hat Gott an uns gehandelt. Und dann sagt er, er hat uns mit Jesus auferweckt. Das ist Gnade, dass wir mit Jesus aus diesem alten Erleben raus befreit sind in ein neues Leben. Wir sind lebendig gemacht. Lebendig, das heißt, wir dürfen sehen, spüren, schmecken, hören, wie gut Gott ist. Wir haben neue Augen, wir haben ein neues Herz. Wir können diesen Gott entdecken und wir kennen ihn. Und warum erkennen wir ihn so gut? Paulus sagt, wir sind sogar mit Jesus in den Himmeln eingesetzt. Wir sind nicht mehr unter dem Machthaber dieser Welt, unter diesem Zeitgeist, der immer ein versklavender Geist ist, ein Geist der Lüge. Wir sitzen jetzt im Himmel. Das ist Gnade. Wir gehören zum Himmel. Und wir schauen auf diese Welt mit dem Herzen Gottes, mit den Augen Gottes, mit seiner Gnade. Diese Gnade verwandelt uns. Wir sind mit Gott eingesetzt im Himmel. Die Gnade hat wirklich einen Namen, Jesus Christus. Weil er uns vorangegangen ist, haben wir Zugang zum Vater. Ich glaube, es geht immer wieder darum, dass wir das begreifen, wie groß dieser Schatz ist. Vielleicht erleben wir so wenig Gnade Gottes in unserem Leben, weil wir das in der ganzen Tiefe dieser Dimension so wenig erfassen und begreifen können. Und es ist immer wieder gut, dass uns das gesagt wird. Ich erinnere mich da immer wieder an Dietrich Bonhoeffer, der in seinem Buch Nachfolge meisterhaft geschrieben hat über die billige Gnade und über die teure Gnade. Er hat das unterschieden. Sehr, sehr klug und sehr weise. Und weil ich es mit eigenen Worten gar nicht besser sagen kann, lese ich uns mal ein paar ganz kurze Abschnitte von Dietrich Bonhoeffer. Er schreibt, billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderten Trost, verschleudertes Sakrament, Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigem Händen bedankenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, Gnade ohne Kosten. Das ist so eine Gnade wie so Schwamm drüber. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Es ist eine selbstgemachte Gnade, nach dem Motto, der liebe Gott deckt alles zu. Und dann unterscheidet er und beschreibt diesen großen Schatz der Gnade, den wir von Gott her haben, die teure Gnade. Und er sagt, teuer ist die Gnade, weil sie uns in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Und Gnade ist sie, weil sie ihm genau so das Leben schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt und Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott seinen Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Wer das nochmal umfangreicher nachlesen will, sind sehr, sehr tiefe Gedanken in der Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer zu lesen. Gnade für dich war der erste Punkt. Ein großer Schatz, mit Christus lebendig, mit ihm eingesetzt im Himmel. Etwas ganz Kostbares, Teures. Das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, Gnade empfangen und Gnade weitergeben. Philip Yancey in seinem Buch über die Gnade, gibt es zufälligerweise im Buchhandel bei uns, Quo Vadis, der schreibt, da gibt es einen kurzen Abschnitt, geschrieben von dem Seelsorger David Siemens, den ich jetzt nicht so gut kenne, aber was er schreibt, ist, glaube ich, sehr zutreffend. Er schreibt, vor vielen Jahren kam ich zu der Erkenntnis, dass es zwei Hauptgründe für die meisten Probleme im emotionalen Bereich bei evangelikalen Christen gibt. Einmal das Versagen, Gottes unbedingte Gnade und Vergebung zu verstehen, zu empfangen und auszuleben. Und zum Zweiten das Versagen, diese bedingungslose Liebe, Vergebung und Gnade auch weiterzugeben. Wir lesen, wir hören, wir glauben an eine gute Theologie der Gnade, aber wir leben nicht danach. Die gute Nachricht, das Evangelium der Gnade, hat unsere Gefühlsebene nicht erreicht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, in vielen seelsorgerlichen Gesprächen, die ich geführt habe, in vielen Gemeinden, mit denen ich zu tun habe, entdecke ich genau immer wieder das. Wir predigen so stark von der Gnade, aber sie bedingungslos anzunehmen, uns freizumachen vom Zeitgeist, der sagt, du musst erst leisten, bevor du angenommen bist. Anzunehmen, dass Jesus mich liebt angesichts meiner Schuld und nicht, weil ich dies oder das jetzt endlich unter die Füße gekriegt habe. Das fällt uns unglaublich schwer. Es ist nicht billig, es ist eine teure Gnade, es ist ein ganz großer Schatz. Aber es heißt deswegen nicht, dass ich mir diesen Schatz verdienen müsste. Die Größe der Gnade ist unglaublich, aber sie ist mir geschenkt. Dieses Geschenk allerdings verwandelt alles. Gnade ist voraussetzungslos, aber sie ändert alles. Wer begnadigt ist, der lebt anders. Und ich denke, die Einladung an diesem Sonntag ist ganz einfach. Wir dürfen uns wieder neu fragen, ist diese Gnade denn bei mir wirklich angekommen? Kann ich bedingungslos Ja sagen zu dem, was Jesus mir gesagt hat in seiner Liebe? Und daraus folgernd ist unsere Gemeinde eine gnädige Gemeinde. Erkennt man das in dieser Stadt? Erkennt man das an meinem Alltag? Spiegelt mein Alltag das wider, dass es einen gnädigen Gott gibt? Die Einladung dieses Sonntags ist in diesem einen Aufschrei von Paulus zusammengefasst. Durch seine unverdiente Gnade seid ihr gerettet. Ein sehr, sehr kostbares Geschenk. Es gibt viele Wege, die Gnade Gottes anzunehmen. Für mich der einfachste Weg, es immer mal wieder neu mit jemandem zu tun. Ich kann mir diese Gnade so schlecht selber zusagen. Es ist aber etwas sehr Befreiendes, wenn ich wieder mal mit jemandem bete und sage, hier stehe ich und ich falle immer wieder und ich möchte die Gnade Gottes für mich annehmen. Denn sie ist voraussetzungslos. Gott liebt mich, den Sünder. Und er nimmt mich an. Und diese Gnade verändert alles. Wir dürfen das im Abendmahl feiern. Das ist für mich so ein ganz besonderer Punkt der Gnade Gottes, wo er sich selber schenkt. Und jeder bekommt das gleiche Stück. Jeder bekommt den gleichen Schluck. Jeder empfängt diese Liebe Gottes, die uns ganz nahe kommt. Im Lobpreis drücken wir das aus. Wir feiern den Gott, der so gnädig ist. Und als Beschenkte wollen wir in der Gnade leben. Unser Sitz ist im Himmel. Wir gehören dahin, wo der Vater der Liebe, der Gott alles Erbarmens, seinen Sitz hat und haben Teil an seinem gnädigen Handeln in dieser Welt. Und jetzt dürfen wir uns die kommende Woche vorstellen. Ich glaube, ich bin selber immer am ungnädigsten, wenn das Telefon ständig klingelt. Und ich darf darauf hoffen und ich darf glauben, dass Gott selbst die Werke dieser kommenden Woche in mir schon vorbereitet hat. Das ist die Zusage der Gnade. Gott liebt uns so sehr, dass er selbst das, was uns in dieser kommenden Woche begegnen wird, an schwierigen Dingen, schon vorbereitet hat, dass die Gnade sich in dieser Welt immer mehr manifestiert und seine Gnade sichtbar wird und erfahrbar wird für alle Menschen. Ein gnädiger Gott, der seine Gnade nicht zurückhält. Daran glauben wir. Amen.